Das ist eine gute Frage Podcast.
Der Podcast zur Klimakrise.
Und zur Energierevolution.
Von Cornelia.
Und Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine gute Frage Podcast.
Herzlich willkommen auch von mir.
Friedrich Merz und Teile der CDU/CSU haben in den letzten Wochen einige, ja, ich sag mal, interessante Sätze rausgehauen. Wir würden zu wenig arbeiten, seien also praktisch zu faul, würden unnötigerweise auf Lifestyle-Teilzeit stehen, was ein Zungenbrecher, und wir wären zu oft krank.
Ja, wer zu dem Schluss kommt, dass wir zu oft krank sind, sollte dringend mal den Blick auf die eine oder andere Ursache werfen. Man kann natürlich die Leute beschimpfen, zum Arzt prügeln oder ihnen Krankheitstage nicht mehr bezahlen oder die Ursache für Stress und Krankheit reduzieren. Und eine Ursache schauen wir uns heute mal ganz genau an, den Verkehr.
Außerdem werden wir erklären, warum Friedrich Merz mit hoher Wahrscheinlichkeit noch in dieser Legislaturperiode ein Tempolimit verhängen muss, obwohl er ja ein erklärter Gegner des Tempolimits ist.
Naja, Friedrich Merz war auch dagegen, die Schuldenbremse aufzuweichen oder wollte Kernkraftwerke wieder flott machen. Von diesen Versprechen ist auch nicht viel übrig geblieben. Aber dass er das Tempolimit verhängen wird, ist ihm vermutlich selbst noch nicht so ganz klar. Aber vielleicht hört er ja heimlich unsere Folge, dann weiß er es.
Und da in allen öffentlichen Diskussionen die Kostenfrage über allem schwebt, werden wir uns auch mal anschauen, wie teuer unser Autoverkehr wirklich ist. Denn bei dieser Frage belügen wir uns alle ganz brutal selbst.
Das ist doch ein guter Punkt, um gleich mal tiefer einzusteigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dazu gleich mal eine Frage an euch vorab. Würdet ihr eine 500.000 Euro in euer Auto stecken? Viele werden jetzt sagen, hey, so viel Geld habe ich doch gar nicht. Aber die Frage lautet nicht, ob ihr jetzt eine 500.000 Euro in euer Auto stecken wollt, sondern im Verlauf eures Lebens. Und das ist überraschend, die meisten tun es.
Genau. Und das finde ich völlig krass. Also viele machen sich gar nicht klar, wie irre teuer tatsächlich so ein Auto ist. Die Kosten für das Auto sind halt nicht nur die Spritkosten. Das sind die Kosten für Steuern, Versicherungen, Werkstatt, Autokauf, Wertverlust, Autowäsche, Parkhäuser, Stellplatz und vieles, vieles mehr. Und im Schnitt kommt da über ein Menschenleben rund 500.000 Euro zusammen. 500.000 für Singles und 100.000 für Ehepaare und Lebensgemeinschaften, wenn sie zwei Autos haben. Wahnsinn!
Und zu den Sätzen, mit denen wir uns im Verkehr selbst belügen, liegt folgender ganz weit vorne. Ein Auto spart halt viel Zeit ein. Die wenigsten von euch werden 500.000 Euro geerbt haben. Das Geld müsst ihr in der Regel also erstmal hart verdienen. Ihr steckt also nicht nur Geld, sondern auch lange Zeit eure ganze Arbeitskraft hinein.
Ja, ein echt guter Punkt. Lass uns doch mal eine Rechnung aufmachen. Wenn du zum Beispiel 4.000 Euro netto hast, was ja schon ganz ordentlich ist, dann musst du 10 Jahre deines Lebens dafür arbeiten, um deine Autos finanzieren zu können. 10 volle Jahre arbeitest du dann nur für deine Autos.
Ehrlicherweise musst du aber dazu sagen, dass in den 500.000 Euro auch die Ausgaben während der Rentenzeit für das Auto mit drin sind. Einen nicht beachtlichen Teil der Autokosten zahlt am Ende dann auch die Rentenkasse. Allerdings hast du das Geld aus der Rente dann auch nicht mehr für anderes zur Verfügung.
Ja, auch eine spannende Überlegung, um die Rente wieder auf solide Beine zu stellen. Aber gut, rechnen wir halt einfach die Rentenzeit raus. Dann sind es immer noch 6 bis 7 Jahre, die du in deinem Leben für dein Auto maluchen musst.
Und das sind nicht mal alle Kosten, die mit dem Autoverkehr zusammenhängen. Das sind nur die sogenannten internen Kosten. Zusätzlich gibt es noch jede Menge externe Kosten, die zu den 500.000 Euro noch obendrauf kommen. Also Kosten, die die Allgemeinheit tragen muss.
Ja, auch ein wichtiger Punkt, der gar nicht vielen klar ist. Lass uns doch einfach mal ein paar dieser externen Kosten aufzählen.
Gut, erst einmal wären da die Gesundheitskosten. Autos verursachen jede Menge Lärm und jede Menge Abgase, also Feinstaub und Stickoxide. Der Lärm erzeugt Stress für unseren Organismus und Feinstaub und Stickoxide machen krank. Herzinfarkt, Schlaganfälle, chronische Lungenerkrankungen und Lungenkrebs, das sind die typischen Erkrankungen. Nicht wenige davon sind am Ende tödlich. Über 10.000 vorzeitige Todesopfer gehen allein in Deutschland darauf zurück.
Naja, die Leute sind ja nicht sofort tot. Sie sind natürlich, bevor sie an den Abgasen sterben, längere Zeit krank. Und das verursacht Kosten, die wir dann alle über die Krankenkassenbeiträge bezahlen, aber nicht über eine Autosteuer. Und wir reden hier über Milliardenbeträge.
Und das ist noch nicht alles. Das waren jetzt Krankheitsfälle und Todesopfer infolge von Autoabgasen. Viele Menschen werden aber auch durch den Autoverkehr verletzt oder sterben durch Autounfälle. Über 300.000 Verletzte und weit über 2.000 Tote pro Jahr. Die Reparatur des Autos, die zahlt die Autoversicherung. Aber die Krankheitskosten werden auch wieder auf alle umgelegt und nicht nur auf die Autofahrenden.
Ja, und die Krankheit durch Abgase oder Autounfälle sorgt natürlich auch dafür, dass wir in Deutschland weniger arbeiten.
Und du vergisst hierbei noch den Stress auf den Organismus durch den Verkehrslärm. Und weil wir so autofokussiert sind in Deutschland und in Städten bisher mehr Wert auf breite Straßen und fließenden Autoverkehr gesetzt haben, gibt es viel zu wenig Erholungsflächen, Bäume und andere Pflanzen, so dass unsere Städte definitiv nicht zum Entstressen geeignet sind. Im Sommer wird es in den zu betonierten Städten immer heißer durch die Klimakrise. Auch das wirkt sich auf die Gesundheit aus.
Ja, schon interessant. Da wettert Herr Merz gegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sie wären zu oft krank. Aber eine große Ursache, nämlich der extreme Fokus auf das Auto, die benennt er nicht.
An der Stelle können wir sogar noch weitermachen. Und es gibt noch weitere Ursachen, warum der Autoverkehr krank macht. Er fördert nämlich auch sehr stark den Bewegungsmangel. Wenn du dich hauptsächlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegst, kommst du allein durch die täglichen Arbeitswege auf einiges an Bewegung. Autofahrerinnen und Autofahrer haben hier deutliche Defizite und gleichen sie diese nicht durch Sport oder im Fitnessstudio aus, sorgt das auch wieder für zusätzliche Krankheiten. Die Zeit, die die Leute angeblich durchs Auto sparen, müssen sie wieder in Sport investieren. Warum dann nicht gleich sportlicher unterwegs sein und sich die Quälerei im Fitnessstudio ersparen?
Das ist schon krass. Das kann man auch selber nachprüfen. Mein Smartphone hat ja einen Schrittzähler. Ich fahre sehr, sehr selten mit dem Auto zu uns an die Hochschule. Aber wenn ich einen Tag vergleiche, an dem ich mit dem Auto an der Hochschule war und einen ganz normalen Tag, an dem ich mit Öffis gefahren bin, also zur Straßenbahn gelaufen, umgestiegen, zur Hochschule gelaufen bin, dann ist die Zahl der Schritte, die ich am Tag zurückgelegt habe, bei einem Autotag nur halb so hoch. Bei gutem Wetter fahre ich auch gerne mit dem Fahrrad, dann habe ich schon eine Stunde Sport inklusive und bin etwa genauso schnell da wie mit dem Auto.
Tja, da sollte Herr Merz in seinen Reden doch mal empfehlen, das Auto lieber stehen zu lassen und mit den Öffis oder mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Das könnte die Produktivität in Deutschland deutlich steigern, wenn die Leute weniger krank werden.
Wobei da schon dein Argument von vorhin reingrätscht. Solange unsere Städte so extrem aufs Auto ausgerichtet sind, macht es nicht wirklich Spaß, zu Fuß unterwegs zu sein und schon gar nicht als Fahrradfahrerin oder Fahrradfahrer, wenn man die Abgase einatmet.
Ja, stimmt total. Außerdem ist das Radfahren oft eine sehr gefährliche Angelegenheit hier in Deutschland, weil es viel zu wenig Fahrradwege gibt und selbst wenn es welche gibt, sind sie oft holprig oder wenn sie auf der Straße langgehen, nicht ausreichend gegen den Autoverkehr gesichert. Die Abgasproblematik wird zum Glück etwas besser, umso mehr E-Autos unterwegs sind. Also müsste Herr Merz, anstatt die Menschen zu mehr Arbeit zu peitschen, eigentlich den Umstieg auf das E-Auto pushen, außerdem sichere und deutlich mehr Fahrradwege bauen lassen, das Autofahren in der Stadt unattraktiv machen und mehr Grünflächen schaffen.
Ja, das werden wir auch später nochmal intensiver diskutieren. Neben den Gesundheitskosten haben wir noch weitere externe Kosten beim Autoverkehr wie Umweltschäden oder das Anheizen der Klimakrise. Eigentlich sollte man alle externen Kosten auf den Autoverkehr umlegen. Dann hätten wir eine noch viel gerechtere Kostenverteilung beim Verkehr. Und die würde dazu führen, dass die Alternativen, die für uns ja alle besser sind, wesentlich schneller eingeführt würden. Dann würde der Markt das viel besser regeln, was doch einige immer fordern.
Ja, aber dann kommt ja immer gleich wieder das Argument, die Menschen müssen sich auch das Autofahren leisten können.
Klar, an diesem Punkt kommt aber auch immer die alleinerziehende Krankenschwester mit geringem Einkommen auf dem Land, die ohne Auto nicht zur Arbeit kommt.
Ja, es wird so getan, als würde das Auto dafür sorgen, dass wir soziale Gerechtigkeit bekommen. Dabei gibt es nichts Ungerechteres als den Autoverkehr. Auf die Kosten haben wir ja schon hingewiesen und die 500.000 Euro, die musst du dir erstmal leisten können. Und Menschen mit geringerem Einkommen können oft ein Auto gar nicht finanzieren. Sie sind auf den öffentlichen Personenverkehr oder eine gute Radinfrastruktur einfach angewiesen. Genau dort wird in Deutschland aber schon immer massiv gespart. Dass der bezahlbare Autoverkehr zu einer guten sozialen Gerechtigkeit dazugehört, ist eben auch so eine Lebenslüge, die wir in Deutschland gerne verbreiten.
Wie wahr. Ich glaube, darauf können wir gar nicht oft genug hinweisen. Es gibt aber auch noch einen weiteren Punkt, auf den ich gerne mal hinweisen würde, nämlich wo ein großer Teil der Kosten des Autoverkehrs landet. Es ist durchaus ein beachtlicher Posten und das sind die Kosten für Sprit, also Benzin und Diesel. Der Sprit wird aus Erdöl hergestellt und das müssen wir in Deutschland zu 98% importieren, weil wir im eigenen Land kaum mehr Erdöl haben. Das Geld dafür überweisen wir, ohne mit der Wimper zu zucken, ins Ausland an Länder, in denen Putin, Trump oder der Kronprinz von Saudi-Arabien an der Macht sind. Da kommen im Jahr gerne mal 30 bis 40 Milliarden Euro zusammen. Während wir immer über die Kosten der Energiewende diskutieren, ist das überhaupt gar kein Thema. Wenn ihr also euren Tank wieder voll macht, finanziert ihr damit praktisch den nächsten Rolls-Royce in den Ölförderländern mit.
Ich glaube, das müssen wir hier nochmal ganz klar festhalten. Wenn wir am Verbrennerauto festhalten, dann ist das keine Stütze für die deutsche Automobilindustrie. Das ist im Wesentlichen das Aufrechterhalten von autokratischen Systemen, die Erdöl exportieren und Milliardeneinnahmen aus Erdölimporten für Luxusgüter oder Schlimmeres verprassen. Und ganz nebenbei, wir begeben uns in Abhängigkeiten und sind erpressbar.
Guter Punkt. Wir sind ja jetzt schon ein etwas älterer Jahrgang. In unserer Kindheit hatten wir die Ölkrisen. Damals wurde ein Tempolimit eingeführt. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Tempolimit. Und es gab Sonntagsfahrverbote, weil wir uns den Sprit nicht mehr leisten konnten. Wir haben seitdem zwar strategische Ölreserven aufgebaut, die uns eine kurze Zeit retten können, wenn es mal wieder hart auf hart kommt. Aber wiederkehrende Preisschocks, die wird es immer geben.
Ja, und wir haben auch gerade ein ganz aktuelles Beispiel, wie blöd es ist, abhängig zu sein. So richtig hart hat es gerade die Menschen auf Kuba getroffen. Donald Trump hat den Menschen dort den Ölhahn zugedreht. Dort ist nicht mehr viel mit Autofahren.
Das zeigt doch, dass wir uns auch in Deutschland unabhängig machen müssen und das so schnell wie möglich. Wenn wir die Diskussion über die Zeitenwende und die Sorge über den Einfluss von Donald Trump wirklich ernst meinen, dann müssten wir doch endlich ein Verkehrssystem aufbauen, das sicher und unabhängig von äußeren Einflüssen ist.
Ja, und eigentlich sollte das doch jeder verstehen. Aber es gibt noch weitere Entwicklungen, die bei der Verkehrswende Feuer unterm Hintern machen könnten. Am 29. Januar 2026 hat die Deutsche Umwelthilfe, kurz DUH, vor dem Bundesverwaltungsgericht beim Klimaschutz einen wichtigen Erfolg erstritten. Die Bundesregierung kann jetzt nicht nur Klimaschutz versprechen, sie muss auch gerichtlich verordnet liefern. Das heißt, sie muss ein funktionierendes Klimaschutzprogramm vorlegen, wie sie die versprochenen Klimaschutzziele für das Jahr 2030 auch wirklich einhalten will.
Ja, wobei wir haben für diesen Podcast überlegt, ob wir überhaupt die Klimakarte spielen sollen. Momentan schalten viele Leute gleich weg, wenn man das Thema Klimaschutz anreißt. Ganz nach dem Motto, ja, wenn wir die Klimakrise ignorieren, dann wird sie schon weggehen.
Bitte sag das nicht so von oben herab. Wir haben derzeit auch wirklich sehr viele Krisen, die parallel auf die Menschen einprasseln. Dazu noch die Unsicherheiten und Herausforderungen des täglichen Alltags. Das ist für viele einfach zu viel und dann kapitulieren sie vor den Herausforderungen des Klimaschutzes. Die Krisen auszublenden und sich auf das Alltägliche zu konzentrieren, ist oft einfach wirklich Selbstschutz. Aber die Populisten und Demokratiefeinde greifen diese Stimmung auf und versuchen sie natürlich für sich zu nutzen und versuchen Klimaschutz als sinnlose grüne Ideologie zu brandmarken.
Ja, aber das ist doch genauso, als wenn du feststellst, dass bei dir der Dachstuhl brennt. Da kannst du doch auch nicht sagen, ich habe eigentlich schon so viele Krisen und Herausforderungen zu bewältigen, ein brennendes Haus, das kann ich jetzt nicht auch noch gebrauchen. Lass brennen. Und um es besser ignorieren zu können, erzählen wir einfach, Feuer ist eine Erfindung der Chinesen, damit sie besser Feuerlöscher verkaufen können. Was da passiert, ist doch inzwischen völlig irre. Wenn es brennt, musst du löschen und keine Löschversprechen abgeben. Unzureichender Klimaschutz wird am Ende alle Parteien treffen, auch die Partei unseres Bundeskanzlers, der schon angedeutet hat, man könne den Klimaschutz doch noch weiter auf die lange Bank schieben.
Ja, zumindest vermittelt die Union bisher den Eindruck, sie würden den Rechtsstaat achten und somit auch die Gerichte und ihre Urteile. Das würde aber bedeuten, dass sie die Urteile zum Klimaschutz ernst nimmt. Auch wenn zum Beispiel aus dem Wirtschaftsministerium heraus immer noch die Stimmung verbreitet wird, man könne den Klimaschutz jetzt sogar abschwächen, muss dann wohl oder übel noch in dieser legislativen Periode gemäß den Gerichtsurteilen gehandelt werden. Oder die Union stellt sich auf die gleiche Stufe wie Donald Trump und arbeitet an der Demontage unseres Rechtsstaates. Ich bin gespannt.
Übrigens, das Handeln ist inzwischen schon eine ganz schöne Herausforderung, denn ein Sektor läuft bei dem Rückgang der Treibhausgasemissionen völlig aus dem Ruder und es ist Überraschung, der Verkehrssektor. Und mit jedem Tag, den wir so tun, als wenn das alles nicht so wichtig wäre, werden die Herausforderungen größer.
Und den meisten ist die Dimension des Urteils auch noch nicht wirklich bewusst. Das Bundesverwaltungsgericht hat bestätigt, dass das aktuelle Klimaschutzprogramm der Bundesregierung nicht ausreichend ist. Sie müssen nachbessern und zusätzliche Einsparungen erreichen.
Richtig. Und wenn der Verkehrssektor permanent seine Ziele reißt und man dort nichts Wesentliches verändert, dann kann man noch so tolle Klimaschutzprogramme aufstellen, dann wird das einfach nichts mit dem Klimaschutz. Das heißt, früher oder später wird die Regierung auch im Verkehrssektor liefern müssen.
Besser früher als später. Weil wir über 30 Jahre lang Klimaschutz nur extrem halbherzig betrieben haben, müssen die Einsparungen jetzt mit der Brechstange erreicht werden.
Damit das alle verstehen, möchte ich noch einmal unseren Handlungsspielraum aufzeigen. Ich wurde kürzlich eingeladen, als Sachverständiger für das Thema Klimaschutz im Verkehrssektor in einem Ausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern auszusagen. Auch dort hat man ambitionierte Klimaschutzziele und will bis 2045 klimaneutral sein. Dafür habe ich mit meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter zusammen mal durchgerechnet, welche Optionen es überhaupt im Verkehrssektor gibt. Es ist erschreckend, wie eingeengt der Handlungsspielraum inzwischen schon ist, weil das Handeln von der Politik so lange auf die lange Bank geschoben wurde. Das Problem sind die Sterbekurven der Autos.
Sterbekurven? Was meinst du denn damit?
Na, eine Studie in Großbritannien hat die Lebensdauer von Autos ermittelt. Die dürfte in Deutschland ähnlich sein. Ein Benzinauto bleibt demnach 18,7 Jahre auf der Straße. Erst dann stirbt es und wird verschrottet. Ein Benzinauto, das heute noch neu zugelassen wird, fährt also noch bis 2045 rum. Wird es im Jahr 2030 neu zugelassen, sprechen wir schon über das Jahr 2049. Und dann wird das gar nichts mehr mit der Klimaneutralität im Jahr 2045. Dann werden Gesetze und Gerichtsurteile in die Tonne getreten.
Aber die Minerallobby und CDU und CSU behaupten doch, man könne einfach nur alternative Treibstoffe einsetzen und alles wird gut. Wir verkaufen ab 2045 einfach nur noch E-Fuels und HVO statt Benzin und Diesel und damit ist das Problem gelöst, trotz Verbrennerautos, die noch auf der Straße unterwegs sind.
Naja, ich meine, dieses Versprechen, das haben sie doch schon still und heimlich wieder kassiert. Bei der Diskussion um das Verbrenneraus im Jahr 2035 wurde doch gar nicht mehr über sogenannte E-Fuels gesprochen, sondern nur noch über hocheffiziente Verbrenner, was immer auch das sein soll, die am Ende dann mit Benzin und Diesel fahren sollen. Klimaneutralität ist dabei gar kein Thema mehr. E-Fuels könnten zwar theoretisch Verbrenner klimaneutral machen, denn sie werden ja mit Hilfe von Solar- und Windstrom hergestellt, aber die Herstellung ist irre aufwendig und extrem teuer. In 10 oder 15 Jahren den Leuten Spritsorten zu verordnen, die dann 3 oder 4 Euro pro Liter kosten, das wird sich die Union nicht trauen. Dann können sie das Kanzleramt auch gleich der AfD überlassen und das wissen auch Herr Merz und die CDU und CSU. Ja, und HVO, also Sprit aus Frittenfett, naja, das ist ein reines Nischenprodukt. So viele Pommes kannst du gar nicht essen, um mit dem alten Fett dein Auto fahren zu können.
Nochmal für das Verständnis, du sagst, wenn ein Benzinauto heute neu zugelassen wird, dann fährt es bis 2045. Bezahlbare Alternativen zu Benzin und Diesel gibt es praktisch nicht. Autos, die ab nächstes Jahr neu zugelassen werden, halten über das Jahr 2045 hinaus und machen es nahezu unmöglich, 2045 klimaneutral zu werden, weil sie dann ja noch nach 2045 weiter CO2 verursachen. Das heißt, eigentlich bräuchten wir schon in diesem Jahr ein Neuzulassungsverbot für Verbrennerautos, um überhaupt noch die Gesetze und Klimaziele einhalten zu können. Es müssten also in Deutschland alle neu zugelassenen Autos heute schon Elektroautos sein.
Ja, und da werden wieder einige aufschreien, hey, wie soll denn das gehen? Das ist doch unmöglich. Nein, es ist nicht unmöglich. Es ist nur eine Frage des Willens. Man muss nur nach Norwegen schauen, da funktioniert es doch. Dort werden seit letztem Jahr nur noch E-Autos neu zugelassen.
Ja, das ist schon absurd. Wir haben die völlig falsche Selbstwahrnehmung. Wir reden halt nur über Klimaschutz und sind gefühlt Klimaschutz-Weltmeister, was aber überhaupt nicht stimmt. Stattdessen sind wir das Land der Veränderungsverweigerung und Weltmeister darin, an altem Kram festzuhalten und Technologieoffenheit und Freiheit zu schreien. Schaut man hinter die Fassade, ist am deutschen Klimaschutz-Weltmeister nicht so wahnsinnig viel dran, während andere Länder schon liefern.
Ja, aber auch in Norwegen kannst du die Sterbekurven beobachten. Dort ist die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos schon seit Jahren sehr hoch. Jetzt liegt sie, wie gesagt, schon bei nahezu 100%. Und trotzdem ist auf den norwegischen Straßen momentan nur ein Drittel aller Autos elektrisch unterwegs. Die alten Benzin- und Dieselautos der letzten 20 Jahre fahren halt auch immer noch rum und das auch noch einige Jahre.
Wobei ein Drittel weniger Verbrennerautos, das ist schon ein riesiger Erfolg. Und der Anteil der E-Autos wird dort jedes Jahr weiter spürbar steigen. Das hat auch Auswirkungen auf die Verbrennerautofahrerinnen und Autofahrer. Die Tankstellen werden dadurch immer unwirtschaftlicher. Da wird man die eine oder andere schließen und der Sprit wird am Ende auch teurer werden.
Ja, richtig. In Norwegen wurde ein Point of No Return erreicht. Kein Mensch wird das mehr zurückdrehen. Das Elektroauto-Zeitalter ist dort unaufhaltsam gesetzt. Und das Verbrennerauto-Zeitalter wird in weniger als 20 Jahren Geschichte sein.
Norwegen zeigt, dass alle Ausreden, die es bei uns so gibt, eigentlich völliger Nonsens sind. Norwegen ist viel dünner besiedelt, die Entfernungen sind größer. Bei uns heißt es immer, die Ladeinfrastruktur sei für den Durchbruch der Elektromobilität noch nicht ausreichend. In Norwegen steht nun auch nicht an jeder Ecke eine Schnellladesäule. Wir waren vor kurzem dort und haben das gesehen. In Deutschland ist die Ladeinfrastruktur meist sogar besser. Trotzdem funktioniert es dort, weil man es möchte. Ich glaube, das ist ein Teil des Geheimnisses, der unabdingbare Wille, die Elektromobilität auch durchzusetzen und die Bereitschaft in der Bevölkerung, das mitzutragen.
Das hat aber auch viel mit den norwegischen Nationalhelden der Band A-ha zu tun.
A-ha, ja. Die gute alte 1980er-Jahre-Musik Take on Me, die waren damals wirklich Kult.
Und die bauten 1989 ein Fiat Panda zu einem Elektroauto um und tourten durch Norwegen.
1989, Respekt. Die waren wirklich früh dran. Und das alleine sorgte für den Durchbruch?
Nein, das nicht, aber die Geschichte ist noch viel besser. Sie fuhren mit dem Auto durch das Land und weigerten sich, Mautgebühren und Parkplatzgebühren zu bezahlen. Sie argumentierten, ein umweltfreundliches Auto müsste gebührenfrei sein.
Und das hat sich der Staat gefallen lassen?
Natürlich nicht. Das Auto wurde beschlagnahmt und sollte versteigert werden, um die Gebühren zu bezahlen. Die Band ersteigerte dann das Auto einfach wieder zurück und fuhr damit weiter gebührenfrei durch das Land. Es wurde insgesamt 14 Mal beschlagnahmt.
14 Mal? Wow, wie cool ist das denn?
Einfach genial. Und dann gab der norwegische Staat einfach auf. 1996 wurde ein Gesetz erlassen, nachdem Elektroautos auf Mautstraßen und Fähren gebührenfrei unterwegs sein dürfen.
Wahnsinn, was die Hartnäckigkeit einiger Menschen bewegen kann. Der Band ist damit noch viel mehr gelungen als die Gebührenfreiheit für Elektroautos. Sie ebnete den Weg für die Elektromobilität und begeisterte die Bevölkerung für diese Technologie. Während in Deutschland das Elektroauto eher ein Verzichtsimage hat, ist es in Norwegen offenbar cool und hat quasi ein Robin Hood-Image.
Und die norwegische Regierung hat auch verstanden, dass es sinnvoll ist, einen Technologiewechsel zu vollziehen. Norwegen ist zwar ein großes Ölförderland, doch das Öl ist irgendwann alle. Und bevor es soweit ist, soll das Land zukunftsfähig umgebaut sein. 1996 wurden Elektroautos von der Mehrwertsteuer befreit. Sie durften Busspuren benutzen und kostenlos parken. Im Jahr 2010 wurde bereits das Verbrenneraus für 2025 beschlossen. Nichts mit dem Hü und Hort und den elendlangen Diskussionen wie bei uns um das Verbrenneraus im Jahr 2035. Wir bekommen 2035 nicht wirklich hin. 2035. Und in Norwegen ist man jetzt schon fertig. Verbrennerautos sind in Norwegen nicht verboten, aber sie kauft halt keiner mehr.
Aber eine Mehrwertsteuerbefreiung für Elektroautos, das ist schon eine massive Förderung. Das ist deutlich mehr als die Kaufprämien in Deutschland. In Deutschland würde man argumentieren, ja, Norwegen ist ein reiches Ölförderland und kann sich das halt auch leisten, Deutschland aber nicht.
Ach, so ein Unsinn. Ich meine, Deutschland ist im weltweiten Vergleich auch ein reiches Land. In Norwegen sind Elektroautos günstig, dafür aber viele andere Dinge viel teurer als bei uns. Alkohol wird zum Beispiel enorm stark besteuert. Jeder fördert halt das, was einem wichtig ist. Bei uns in Deutschland sind es halt keine Zukunftstechnologien, sondern die massenhafte Alkoholabhängigkeit. Da sollte Friedrich Merz mal drüber nachdenken, warum so viele Menschen in Deutschland krank sind. Norwegen fördert hingegen die Zukunftsfähigkeit des Landes und den Klimaschutz und verhindert massenhaftes ungesundes Verhalten.
Tja, das Scheitern bei der Elektromobilität liegt also nicht an unseren Möglichkeiten, sondern daran, dass wir momentan offenbar auch scheitern wollen. Vielleicht fehlen uns einfach die Nationalhelden, die sich für die Elektroautos einsetzen. Aber selbst wenn, die Bereitschaft für Veränderung zu erzeugen, das dauert. Vom Bau des Fiat Pandas, der Gruppe A-ha, bis zur Gesetzesänderung hat es, lass mich mal nachrechnen, also dann 7 Jahre gedauert. Wo liegt denn derzeit die Elektroautoquote bei den Neuzulassungen in Deutschland?
In Deutschland? 2025 bei etwa 20%.
20% in Deutschland und nahezu 100% in Norwegen. Es ist schon traurig. Aber das zeigt, dass wir dringend auch über andere Maßnahmen im Verkehrssektor nachdenken müssen. Nur aufs Elektroauto umzustellen, das wird von der Zeit her nicht mehr reichen. Wir müssen also auch dringend über alternative Verkehrskonzepte, also mehr ÖPNV und mehr Rad- und Fußverkehr nachdenken. Elektroauto hin oder her, das beste Auto ist gar kein Auto.
Korrekt. Und wenn du weißt, dass du es mit den nach wie vor hohen Neuzulassungsquoten für Verbrennerautos nicht schaffen kannst, deine Ziele zu erreichen, dann musst du halt an die Sterbekurven ran.
Was bedeutet das? Meinst du, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Verbrennerautos schneller von den Straßen kommen?
Genau, völlig richtig. Eine Möglichkeit wären Abwrackprämien, also die Verbrennerautos mit richtig viel Geld vorzeitig von der Straße zu ziehen. Aber das werden wir uns für die gesamte Autoflotte definitiv nicht leisten können. Damit wäre auch ein reiches Land wie Deutschland überfordert. Die viel bessere Option ist, die Menschen davon zu überzeugen, ihr Auto möglichst gleich abzuschaffen oder zumindest weniger damit zu fahren. Aber dafür braucht es gangbare Alternativen.
Und bei den Alternativen gibt es wieder viele andere Länder, die uns zeigen, wie das gelingen kann. Kopenhagen gilt als Musterbeispiel für den Radverkehr. Im nationalen Verkehrswegeplan wurde das Ziel ausgerufen, im Jahr 2025 einen Fahrradanteil von 50% zu erreichen. Dazu hat die Stadt in den letzten Jahren massiv in die Fahrradinfrastruktur investiert. Es gibt ein dichtes und vor allen Dingen sicheres Fahrradwegenetz, also Radwege, die durch Bordsteine oder Grünstreifen vom Autoverkehr getrennt sind. Es gibt Fahrradschnellwege, extra Fahrradbrücken und Tunnel und einen Winterdienst für Fahrradspuren.
Ja, am Winterdienst, da kannst du wirklich feststellen, wo die Prioritäten sind. Wir hatten ja jetzt mal wieder einen ganz normalen Winter in Berlin. Und was war geräumt? Die Straßen. Was war nicht geräumt? Radwege und Fußwege. Da haben sich die Leute reihenweise die Knochen gebrochen.
Selbst in Finnland, wo oft viel Schnee liegt, zeigen Städte, dass man es anders machen kann. Die Stadt Oulu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die liegt fast am Polarkreis und hält ihre Radwege ganzjährig schnee- und eisfrei. Außerdem sind sie gut beleuchtet und beschildert und sobald 2 Zentimeter Schnee liegen, werden die Radwege zuerst geräumt, noch vor den Autostraßen. Dann können sich auch gar keine Eisplatten wie hier in Berlin bilden, wo das Radfahren eine gefährliche Rutschpartie wird.
Und das ist so wichtig. Wenn das Fahrrad wirklich das Auto ablösen soll, muss es natürlich ganzjährig eine Alternative sein und nicht nur in den Sommermonaten. Wir sind in Deutschland so autofixiert, dass wir uns es gar nicht vorstellen können, dass es anders geht. Die Straßen werden bei uns natürlich zuerst geräumt, Autoland Deutschland, dann wird dann gestreut und der Schnee wird am besten gleich noch auf die Fahrradwege geschoben, damit sie im Winter möglichst gar nicht mehr zu benutzen sind. Wir brauchen in Deutschland dringend einen Bewusstseinswandel. Andere Länder machen es doch vor, wie es geht.
Und das sind auch keine Einzelfälle. Städte und Länder, die es viel besser machen als wir, die gibt es zuhauf. Zum Beispiel die Niederlande. Dort gibt es in vielen Städten große Fahrradparkhäuser an den Bahnhöfen.
Ja, und da wird Park and Ride richtig doppeldeutig.
Hä? Was meinst du jetzt damit?
In Deutschland denkt man bei Park and Ride, wenn überhaupt, ans Auto, das am Bahnhof oder der S-Bahn-Station abgestellt wird. Das Ride bezieht sich dann auf das Weiterfahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Englischen sagt man dann aber auch Ride a Bike. Park and Ride wird dann also zu Ride Park Ride.
Ja, gut, wenn du meinst. Zurück zu den Fahrradparkhäusern. Das Parkhaus in Utrecht hat 12.500 Stellplätze. Amsterdam hat auch über 10.000. Hier brauchst du dann wirklich kein Auto mehr. Da kannst du das Fahrrad bequem am Bahnhof abstellen. Es wird nicht geklaut und bleibt trocken. Die kurze Strecke machst du dann mit dem Rad und für alles andere nutzt du dann den öffentlichen Personenverkehr.
Ja, die Fahrradparkhäuser in den Niederlanden, die sind wirklich klasse. Als Deutscher kann man da nur staunen. Als ich kürzlich in Den Haag einen Vortrag gehalten habe, habe ich es auch gesehen. Echt cool. Du fährst mit dem Fahrrad eine Tiefgarageneinfahrt runter, parkst das Rad direkt unter dem Bahnhof. Über 8000 Fahrradparkplätze, einfach so unter dem Bahnhof. Und dann gehst du eine Treppe rauf und bist am Bahnsteig fertig.
Naja, die ersten zarten Anläufe dazu gibt's ja auch in Deutschland. Das Fahrradparkhaus in Münster hat immerhin 3.500 Plätze.
Das kommt aber auch nicht an die großen Vorbilder in den Niederlanden ran. Außer Münster gibt es dann nur noch sehr kleine Fahrradparkhäuser mit wenigen 100 oder gut maximal 1.000 Stellplätzen. Da ist überall noch richtig viel Luft nach oben.
Da hast du recht. In vielen großen Metropolen wird auch inzwischen das Auto zurückgedrängt. Ganz anders als zum Beispiel in Berlin, wo die CDU mit dem Pro-Auto-Wahlkampf auch noch die letzte Wahl gewonnen hat. Paris geht da beispielsweise sehr ambitioniert vor. 60.000 Parkplätze wurden abgebaut und hunderte Straßen für den Autoverkehr gesperrt. In den letzten 10 Jahren hat die Stadt 400 Millionen Euro für neue Radwege investiert. Autoparken ist dafür richtig teuer geworden. Für SUVs und schwere Fahrzeuge zahlst du in der Innenstadt bis zu 18 Euro pro Stunde.
Und das in Frankreich, wo auch gerne mal Gelbwesten mobil machen. Es geht doch, wenn man will.
Und die Maßnahmen zeigen auch Wirkung. Seit 2014 hat sich die Belastung mit Feinstaub und Stickoxiden praktisch halbiert. Es gibt ein Drittel weniger Todesfälle durch Luftverschmutzung. Lieber Herr Merz, so könnte man die Produktivität in Deutschland auch wieder steigern, ohne die Bürgerinnen und Bürger zu beschimpfen.
Ja, ganz richtig. Und außerhalb von Europas, da tut sich auch was. Singapur zum Beispiel setzt radikal auf klimaverträglichen Verkehr. Die Anzahl der Autos in der Stadt wird über Lizenzen begrenzt. Möchte man sich ein Auto zulegen, muss man von jemand anderem eine Lizenz ersteigern. Und für größere Autos werden da schnell mal 70.000 Euro und mehr fällig. Ja, ihr habt richtig gehört, 70.000 Euro nur, um überhaupt ein Auto besitzen zu dürfen. Dafür werden Milliarden in den öffentlichen Personenverkehr investiert. Singapur hat eines der dichtesten und modernsten U-Bahn-Netze der Welt. 99% der U-Bahn sind, und davon darf man in Deutschland nur träumen, die sind pünktlich unterwegs.
Okay, das sind also die Erfolgsrezepte. Befreiung des öffentlichen Raums von dem überbordenden Autoverkehr. Das erhöht die Lebensqualität der Städte enorm. Paris ist viel grüner geworden und somit haben die Menschen dort mehr Möglichkeiten zur Erholung. Die Luft ist besser und im Sommer ist es nicht so extrem heiß wie zum Beispiel auf dem kürzlich erst zubetonierten Gendarmenmarkt in Berlin, wo niemand im Sommer seine Zeit verbringen möchte. Außerdem ist dann auch Platz für Alternativen zum Autoverkehr.
Und die Alternativen heißen Fahrrad und ÖPNV. Und damit sie sich durchsetzen, braucht man bessere Bedingungen für Radfahrende und einen sehr guten und attraktiven ÖPNV. Und dann fällt es den Menschen auch leicht, ihr Verbrennerauto einzumotten.
Ja, und wenn es um das Verbrennerauto abschaffen geht, dann höre ich oft das Argument, wenn wir bei uns den Verbrenner abschaffen, dann landet der doch in Afrika. Aber ist das wirklich so? Was ich bemerkenswert finde, in vielen Ländern Afrikas hat man die wirtschaftliche Unabhängigkeit und den Klimaschutz klar vor Augen und überspringt einfach das Verbrennerauto. Äthiopien, Kenia, Ruanda, Kamerun nutzen beispielsweise die globale Dynamik hin zur E-Mobilität, um ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu stärken und den Verbrennungsmotor zu überspringen. Die Regierungen setzen auf klare politische Ziele und den Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge.
Ja, und was mich da richtig fasziniert hat, in Äthiopien gibt es ein Importverbot für Verbrennerautos. Ja, das ist mal richtig konsequent. Neben Klimaschutz geht es natürlich auch darum, Geld für die teuren Erdölimporte zu sparen.
Einen Punkt möchte ich aber noch ansprechen, das ist die Mobilität auf dem Land. Dort ist es nicht so einfach mit dem Fahrradverkehr und dem öffentlichen Personenverkehr wie in der Stadt.
Wobei du auch dort erstmal die Voraussetzungen schaffen musst. Ich hatte neulich einen Vortrag in einem Gewerbegebiet im ländlichen Raum. Natürlich bin ich vorbildlich mit Öffis angereist, erst mit der Bahn, dann mit dem Bus, der einmal pro Stunde fährt und die letzte Busstation war 15 Minuten Fußweg vom Zielort entfernt. Das bin ich dann einfach gelaufen, aber mangels Fuß- und Radweg musste ich dann mit meinem Rollkoffer mitten auf der Bundesstraße rumtappern, wo die Autos dann mit Tempo 100 an mir vorbeigebrettert sind. Das muss man dann schon wirklich wollen. Die Menschen vor Ort sind dann auch immer sehr überrascht, dass es doch irgendwie geht, ohne Auto zu ihnen zu kommen. Das Beispiel zeigt, Rad- und Fußwege sind auch im ländlichen Raum eine richtig gute Idee.
Oft sind dort die Wege aber viel weiter als in der Stadt.
Richtig, und deswegen kommt man auch am Ausbau von Buslinien nicht vorbei.
Die dann aber auf dem Land wenig genutzt werden und nur eine Handvoll Menschen drin sitzen, wenn überhaupt. Und deswegen muss man auch über neue Konzepte nachdenken. Rufbusse sind eine gute Option und wenn erstmal selbstfahrende Fahrzeuge etabliert sind, dann ist das der Weg, um auf dem Land Alternativen anzubieten. Es gibt durchaus viele tolle Ideen für den ländlichen Raum, wenn man sich mal für Veränderungen öffnet.
Genau, die Konzepte, die liegen also auf dem Tisch. Man muss sie einfach nur ambitioniert umsetzen. Mit den gezeigten Beispielen anderer Länder und Städte haben wir auch gezeigt, dass es geht.
Völlig richtig. Wir sind aber noch eine Antwort schuldig auf die Frage, warum die Regierung vermutlich schon bald ein Tempolimit einführen muss.
Genau. Und das liegt an den Verfehlungen beim Klimaschutz. Wer die Verkehrswende im Schneckentempo vorantreibt und wer das ohnehin schon viel zu späte Verbrenner aus im Jahr 2035 sabotiert, dem bleiben am Ende nur sehr radikale Maßnahmen, um die vom Gericht eingeforderten Klimaschutzziele auch kurzfristig einzuhalten. Und zu diesen Maßnahmen zählen das Tempolimit auf der Autobahn oder auch Fahrverbote für Verbrennerautos. Und je länger die Regierung untätig ist, desto wahrscheinlicher werden solche Maßnahmen.
Also ich wäre ja für ein Tempolimit nur für Verbrennerautos.
Spannende Idee. Warum nicht?
Tempo 100 für Benzin und Diesel und kein Tempolimit für E-Autos oder, wenn es sein muss, dann halt 130 für E-Autos. Die Verbrenner sind ja für die Klimaschutzverfehlungen verantwortlich. Dann sollen die auch auf die Bremse treten.
Richtig. Und mit einem E-Auto macht das sowieso wenig Sinn, deutlich schneller als 130 zu fahren, weil du dann viel zu oft aufladen musst. Also das regelt sich dann auch von selbst.
Ja, und so eine Regelung, die würde dann automatisch auch den Absatz von E-Autos schlagartig erhöhen, da bin ich mir richtig sicher.
Bei den Bleifüßen in Deutschland, da könntest du recht haben. Tempo 100 auf der Autobahn, das grenzt schon bei einigen an Folter. Bedankt euch dann bei denjenigen, die den Klimaschutz in Deutschland auf die extrem lange Bank geschoben haben oder ihn für völlig unnötig erklären.
Gut, dann lass uns zum Schluss mal 2, 3 Sätze darauf verlieren, was wir machen müssen, um das alles durchzusetzen. Auf klare Regeln, die dann gerne als Verbote bezeichnet werden, reagiert man in Deutschland leider oft allergisch.
Nun, wir müssen in Deutschland erstmal das deutsche Nörglertum beerdigen. Wir brauchen Begeisterung wie in Norwegen, Vorbilder, die dann vorangehen und das Verständnis, dass wir nur mit Zukunftstechnologien den Wohlstand und die Gesundheit in unserem Land erhalten können. Und darum würde ich mir wünschen, dass alle demokratischen Parteien, also auch die CDU und die CSU, die völlig sinnfreien Diskussionen wie die um das Verbrenner aus dem Jahr 2035 endlich beenden. Solche Diskussionen schaden unserem Land massiv und am Ende auch denen, die sie losgetreten haben.
Und ganz wichtig ist, dass man, auch wenn es am Anfang noch Widerstände gibt, durchhalten muss und die Menschen auch mitnehmen muss. Die ambitionierte Umgestaltung des Verkehrs in Paris hat genau das gemacht und dann wurden weitere Veränderungen mit Volksabstimmungen abgesichert.
Und das war nur möglich, weil man auch die diversen Vorteile und Erfolge kommuniziert und sichtbar gemacht hat.
Richtig. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass man ihnen etwas gibt und nicht, dass man ihnen etwas wegnimmt. Etwas, das ihre Stadt besser und lebenswerter macht und sie gesünder und entspannter macht.
Und dazu müssen sich die politischen Verantwortlichen auch einfach mal etwas trauen. Einfach zeigen, dass es geht, die Menschen mit einer neuen Welt einfach mal konfrontieren. Dann werden die Menschen merken, dass ihre Befürchtungen, es würde für sie schlechter werden, nicht zutreffen und sie am Ende alle davon profitieren.
Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, hat für deutsche Verhältnisse radikale Maßnahmen eingeleitet. Die Menschen hatten am Anfang viele Zweifel, so auch die Händler. Aber dann haben sie gesehen, dass diese Maßnahmen gut waren und haben die Bürgermeisterin 2-mal wiedergewählt. Jetzt hört sie von alleine auf.
Ja, und damit sich die politisch Verantwortlichen auch bei uns trauen, brauchen sie Unterstützung von euch.
Genau. Und es ist immer eine laute Minderheit, die sich gegen Veränderungen, wie zum Beispiel das Tempolimit oder gegen weniger Autoverkehr aussprechen, die ganz egoistisch nur für sich unterwegs sind. Nervt eure Politikerinnen und Politiker und sagt ihnen, dass ihr einen anderen Verkehr haben wollt, als wir ihn hier in Deutschland haben. Und konfrontiert sie mit den positiven Beispielen aus den anderen Ländern. Auch wenn man es kaum glaubt, es gibt noch viel mehr Beispiele, als wir sie hier genannt haben.
Und macht doch einfach mal Urlaub in Paris. Da kommt man auch gut mit dem Zug hin oder nach Kopenhagen und schaut euch das vor Ort an oder tourt mit dem Elektroauto durch Norwegen. Zum Thema E-Autos in Norwegen gibt es auch 2 Videos auf meinem YouTube-Kanal und dann begeistert mit euren Erfahrungen möglichst viel andere Menschen.
Generell ist es gut, mit möglichst vielen Menschen aus dem Umfeld über die Verkehrswende zu diskutieren. Denn nur so pusht man das Thema nach vorne und regt immer wieder zum Nachdenken und letztendlich zum Umdenken an. Ja, und das war es dann auch schon mal wieder für heute.
Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast auf einer der Podcast-Plattformen oder YouTube. Lasst auf YouTube einen Like da und klickt auf die Glocke. Gerne könnt ihr dort auch in den Kommentaren diskutieren, aber bleibt freundlich und sachlich. Wer pöbelt, fliegt raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss auch von mir.